Grundlos gute Laune wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe.
Tobi.
Philipp.
Was hast du Vatertag gemacht?
So wie üblich. Nix. Ich habe keinen Bollerwagen. Ich finde, das Konzept spricht mich jetzt nicht so an, dass ich es mir unbedingt bei Jochen Schweizer zulegen würde.
Ja, aber was hast du denn dann gemacht?
Ich habe den Feiertag so begangen, wie ich jeden Feiertag begehe. Ich sortiere in meinem Büro Dinge, die liegen bleiben, wenn mal gerade kein Feiertag ist.
Das heißt, du hast Gastro-Rechnungen von irgendwelchen McDonald's auf Tour schön bei Datev in die Cloud hochgejagt.
Du glaubst nicht, wie nah du an der Wahrheit bist. Du sagst das hier so als ironischen Kommentar.
Um nach 4 Stunden Arbeit Belege hochladen, nochmal 6,54 Euro Mehrwertsteuer eingestrichen zu haben.
So sieht's aus. Ja,
so habe ich dich auch eingeschätzt. Ja.
Hier ist die 61. Ausgabe von Grundlos Gute Laune, eurer Verkehrsüberwachung für politische Autounfälle. Heute klären wir die Frage, wie schmal der Grat zwischen Ent- und Belastungsprämien sein kann. Außerdem schauen wir mal, wie spannend es ist, wenn die Heidi den Jens Reich entdeckt. Und hier sind die beiden Eisheiligen des politischen Nachtfrosts, Tobias Mann und Philipp Simon.
Hier ist ja wieder eine Stimmung wie beim DGB, oder? Das ist der Hammer.
Ja, ich muss sagen, es waren zwei extrem schlechte Wortspiele, aber sie haben mich auch extrem amüsiert.
Ja, du hast gelacht.
Ja.
Nichts ist schwerer herzustellen als ein Karlauer.
Reichi geneckt. Ja, also das wirklich, da habe ich mich wirklich deutlich unter meinem Niveau amüsiert.
Ich finde übrigens, das will ich auch mal festhalten an dieser Stelle, ich bin ja großer Fan des Karlauers und ich glaube, der Karlauer hat zu Unrecht einen schlechten Ruf. Denn es ist sehr schwer, einen guten Karlauer herzustellen. Das wirst du ja als Komiker wissen, wobei du ja keine Karlauer machst. Du bist ja eher im philosophisch-satirischen Bereich unterwegs.
Ich, sagen wir mal so, ich brauche die Pointe nicht, um meine Message rüberzukriegen. Ja? Ich kann meine Inhalte auch über sprachlichen Charme. Ja, also bei
sprachlicher
mir ist es.
Charme.
Das ist. Ja, kennst du es nicht? Mein Charme aus dem Darm?
Doch.
Ja. Eine schöne Umschreibung auch für Scheiße labern. Charme aus dem Darm.
Primaten Ping-Pong.
Ich war wandern.
Ja, ich hörte davon. Du hast mir sogar ein paar kleine Aufnahmen davon geschickt. Und ich kann das bestätigen, du warst also wirklich so richtig wandern.
Richtig auf dem Berg.
Du hast doch so ausgesehen, als ob du wandern gehen würdest.
Ich hab eher ausgesehen wie einer, der 6 Wochen alleine auf Mount Everest überlebt hat. Aber das war dann so nach 1,5 Stunden.
Aber ich war wirklich beeindruckt, weil es gibt ja welche, die sagen, sie gehen wandern. Und dann siehst du dann irgendwo an so einem Gipfelkreuz in Flipflops stehen und kriegst hinterher irgendwie mit, ich habe mir die ganzen Füße aufgerissen. Aber du hast vorbereitet ausgesehen.
Ja. Bist du vorbereitet bin ich immer.
Aber bist du so passionierter Wanderer?
Ich finde, passioniert, ich mache das gerne, sagen wir mal so. Ich finde das schön, so zu laufen. Laufen ist, also das weckt immer wieder den inneren Forrest Gump in mir.
Bist du ein Freund des Ausspruchs, der Weg ist das Ziel? Oder ist für dich der Erfolg, den du dann erlebst, wenn du ein Ziel erreicht hast, das du erreichen wolltest?
Ich glaube, der wesentliche Schritt ist, ich denke beim Wandern nicht.
Echt nicht?
Nein, deswegen mache ich es ja so gerne.
Ach so, also du bist dann frei im Kopf.
Ja, das ist ja, weil ich dachte gerade, als du sagtest, der Weg ist das Ziel, das ist ja schon wieder so dieses Verkopfte. Was mache ich draus? Was bedeutet es? Und das Tolle finde ich ja, wenn du zwischen Kuhdung spazieren gehst, da spielt ja nichts mehr eine Rolle.
Das heißt, alles, was ansonsten so stinkt in der Welt, wird auf einmal zweitrangig.
Aber mir ist halt eine Sache extrem aufgefallen.
Ja.
Ich war in Bayern unterwegs. Und das waren kleinere Orte, kleinere Ortschaften. Und
Bayern ist noch Deutschland, ne? Ich wollte nur kurz.
Ist noch Deutschland.
Ja.
Ist noch Deutschland. Und da ist mir aufgefallen, dass es völlig normal ist, dass man jeden Menschen, den man sieht, grüßt.
Ich finde das sehr, sehr schön. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich mache das hier bei uns. So, wenn ich mich da bewege, auch. Genau.
Ja, und jetzt kommen wir eben zum entscheidenden Punkt. Also ich bin da quasi eine Zeit lang in Bayern und alle haben sich immer gegrüßt. Und nun war ich zurück in Köln und gehe hier so meine Runden und war quasi noch auf den ersten 500 Metern in dieser inneren Versuchung, alle zu grüßen. Nachdem die mich aber angeguckt haben, wie ein Amokläufer kurz vor der Festnahme, habe ich gemerkt, nee.
Wo warst du denn unterwegs? Direkt vor der Haustür bei dir?
Ja.
Und trotzdem bist du schräg angeguckt worden, als du gesagt hast, hallo.
Na, ich hatte das Gefühl, dass die Leute eher so krampfhaft weggucken. Ah, aber das kann natürlich vielleicht auch an meinen Nummern in Mitternachtsspitzen liegen.
Nee, ich weiß, woran es liegt. Ja. Achtung, jetzt kommt's. Du warst in Bayern unterwegs. Ja. Und in Bayern grüßt man sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und zwar sagt man, grüß Gott.
Ja, und dabei, du weißt auch, was unter Wanderern da die Antwort ist.
Nee.
Tut mir leid, so weit gehe ich heute nicht mehr.
Das ist ein A. Okay, das
so,
ist.
So, und jetzt mal zu meiner Fähigkeit, hier auch noch Karlauer platzieren zu können.
Ja, sehr gut. Ja? Ich bin stolz auf dich. Ja, aber das kann sein, wenn du in Köln rumläufst und sagst zu den Leuten, grüß Gott.
Ja. Dass ja, das sag ich ja nicht.
Nee?
Nein.
Aber wie grüßt du denn? Das wäre ja mal ganz
entscheidend. Halt die Schnauze!
Zeit für eine kleine Werbebotschaft in eigener Sache. Grundlos gute Laune ist und bleibt kostenlos. Wer uns aber dennoch unterstützen möchte, kann bei Steady ein Abo abschließen und damit dabei helfen, dass dieser Podcast bis in alle Ewigkeit weiter existiert. Werde grundlos gut gelaunter Unterstützer. Klick auf www.grundlosgutelaune.de. Wir danken euch ganz herzlich. Und jetzt geht's weiter.
Philipp, wir sprechen ja immer über auch schlimme Zitate und ja. Ich will jetzt hier gerade an der Stelle nochmal schnell ein schönes Zitat dir präsentieren, das ich gehört habe. Und zwar war ja DGB-Kongress. Hast du wahrscheinlich mitbekommen. Da wo Merz.
Heißt es wirklich DGB-Kongress?
Das heißt DGB-Kongress, ja.
Ist das nicht eher so ein bisschen Arbeitnehmerparty? Bonzenbashing?
Also der Kongress hat nicht getanzt, so viel kann ich dir sagen. Vor allem nicht, als Kanzler Merz auf der Bühne gestanden hat.
Ach, sag.
Sondern da gab es eher so ein bisschen auch Proteste. Aber auf jeden Fall Yasmin Fahimi,
ja.
Die ist ja wiedergewählt worden zur DGB-Vorsitzenden. Und die hat ein ganz spannendes Zitat gesagt. Und ich bin mal gespannt, wie du das findest.
Wir werden deutlich machen, dass wir für Dialog, Kompromisse, konstruktive, solidarische Reformpolitik zur Verfügung stehen. Wir werden aber auch deutlich machen, dass es für uns rote Linien gibt. Und ich erwarte sowohl vom Kanzler als auch vom Vizekanzler, dass sie hier auf dem Kongress die Gelegenheit nutzen, deutlicher zu machen, was denn eigentlich ihr Zielbild ist. Ich glaube, dass eine der größten Irritationen dadurch entsteht, nicht so sehr, wie sehr die sich streiten, das mag viele ärgern, sondern dass einfach nicht nachvollziehbar ist, wohin die Reise eigentlich gehen soll.
Und wenn das mal nicht der Grundgedanke, diese Suche nach dem Wohin, der Grundgedanke unseres Podcasts ist und dem, was wir so analysieren, dann weiß ich auch nicht. Da war doch fantastisch zusammengefasst, oder?
Ja, aber hast du gerade gesagt, dass wir so eine Art Gewerkschafter des Kabaretts sind?
Das könnte sein.
Ich tue mich halt immer so schwer mit der Verbrüderung oder Verschwesterung von, ich mache mich so ungern zum Mithäftling.
Aber du bist doch mit mir auch hier verheiratet, wir sind doch quasi Zellenpartner.
Ja, aber ich sag, nach außen kommuniziere ich eigentlich immer so, dieser Podcast ist im Prinzip die Charity, die ich mache. Weil was du nicht wusstest, ich kann dich auch von der Steuer absetzen.
Als außergewöhnliche Belastung.
Zitat. So, und es tut mir auch total leid, jetzt die Stimmung wieder ein bisschen drücken zu müssen.
Ja, aber das bin ich von dir gewohnt.
Weil das Schöne ist ja, wenn man wandert,
mhm.
dann wird der Kopf wirklich frei.
Mhm.
Und man hat wieder das Gefühl, man hat Ressourcen. Und diese Ressourcen habe ich dann quasi, also diese Ressourcen, die ich mir über mehrere Tage erwandert habe.
Die haust du direkt wieder auf den Kopf, oder?
Die habe ich dann in einer Sendung Maischberger auf den Kopf gehauen.
Ja, cool. Was machst du sowas auch?
Ich habe Maischberger geguckt und ich möchte heute in meinem Zitatort zwei Fragen beantworten. Mhm. Erstens, wer ist Heidi Reicheneck?
Mhm.
Und zweitens, Warum ist Jens Spahn schlecht für die Demokratie?
Heidi Reicheneck ist doch die, für die diese Verlangsamung von Sprachnachrichten erfunden worden
ist. Richtig. Heidi Reicheneck ist im Moment und seit, kann man so sagen, seit einem guten Jahr extrem populär.
Mhm.
Sehr stark auf TikTok unterwegs. Hat auch der Linken wieder neue Energie eingeheizt, ja, oder eingebracht. Man kennt sie als Schnellrednerin, als sehr aggressive Rednerin. Ich möchte jetzt zum Einstieg einmal ganz kurz gucken, wer ist eigentlich Heidi Reicheneck? Und wir hören jetzt mal die Bewerbungsrede oder einen Ausschnitt aus einer Bewerbungsrede aus dem Jahr 2022 von Heidi Reicheneck. Damals hat sie für den Bundesvorsitz bei der Linken kandidiert, ist es nicht geworden. Jetzt seit März 2025 ist sie Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Und ich finde, in diesen ein, zwei Minuten hört man sehr gut, was Heidi Reicheneck so antreibt.
Bei der Europawahl 2019 ging es los. 5,5%. Zur Bundestagswahl waren es dann noch 4,9%. Die Ergebnisse der letzten Landtagswahlen sind euch ebenfalls bekannt. Trotz alledem bin ich ein zutiefst optimistischer Mensch. Ich bin leidenschaftliche Linke und ich glaube fest an die Zukunft unserer Partei. Und dafür gibt es einen guten Grund, denn die Linke, das sind wir. Die Situation im Land spitzt sich zu. Das Leben ist für immer mehr Menschen nicht bezahlbar. Angst vor Armut, Klimakrise, Kriegsangst, das treibt die Menschen um. Währenddessen stehen wir bundesweit bei 4%. Und aus diesem Tief müssen wir raus. Denn wir haben nicht das Recht aufzugeben. Im Gegenteil, wir haben die verdammte Pflicht, die Partei zu sein, die die Menschen brauchen und verdienen. Eine sozialistische Partei, die an der Seite derer steht, die im Kapitalismus ausgebeutet werden. Viele von euch kennen mich noch nicht so gut. Ich bin in Sachsen-Anhalt geboren und aufgewachsen. Und ich habe in Halle-Saale Nahoststudien studiert. Durch mein Studium war ich einige Monate in Kairo, gerade zu der Zeit der Aufstände des arabischen Frühlings. Seit 2015 bin ich ehrenamtlich für die Linke aktiv. Seit 2016 war ich Mitglied im Rat der Stadt Osnabrück. Seit 2019 bin ich Landesvorsitzende in Niedersachsen und seit kurzem auch Bundestagsabgeordnete. Doch bis vor 7 Monaten war ich hauptberuflich in der sozialen Arbeit beschäftigt. Zuerst habe ich unbegleitete minderjährige Geflüchtete betreut, die sich nur nach ihrer Familie gesehnt haben, doch statt einer Perspektive Kettenduldungen bekamen, Woche um Woche Angst hatten, abgeschoben zu werden. Während Corona war ich Schulbegleiterin und habe mit den SchülerInnen im Winter am offenen Fenster gefroren, weil wir ja kein Geld für Luftfilter haben. Stattdessen gab es tolle Tipps wie Kniebeugen oder in die Hände klatschen. Und Jahr um Jahr habe ich mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, die am Ende des Monats eben kein Essen mehr mit in die Schule nehmen konnten. Und bei jedem einzelnen Fall habe ich mich gefragt, warum verdammt nochmal macht hier niemand was? Jedes Mal wäre es möglich gewesen, politisch etwas zu verändern. Jedes Mal war es nur die Linke, die sich um diese Menschen kümmerte. Und jedes Mal wusste ich deshalb, bei der Linken bin ich richtig.
Also man kann hier keine Leidenschaft absprechen. Das ist vorhanden, das Feuer brennt immer noch. Und das ist ja aus 22. Heute steht die Linke, ich weiß gar nicht, wo die aktuellen Umfragewerte sind, aber auf jeden Fall hat sie ja riesige Höhenflüge dann auch genommen.
Ja, ich finde aus einem emotionalen Standpunkt heraus die Rede sehr spannend. Ich habe mich gefragt, ob ich aus konservativer Sichtweise so eine Rede schon mal von Friedrich Merz gehört habe. Eine Rede von Friedrich Merz, wo er sagt, wofür er sich einsetzen will, und zwar bei den Bürgern und nicht mehr, was alles nicht mehr geht. Und warum die Bürger das Problem sind.
Ja, das ist ja genau dieses positive Empowerment, sage ich mal, das Merz ja völlig abgeht. Er ist ja eher so ein Mann, also ich meine, weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo er da saß, ich war bei Joska oder was, wo er dann meinte.
Ich habe einen großen Handlungsspielraum, aber ich habe keine Vollmacht, die CDU umzubringen.
Da hast du so genau diese Verbale, dieses Negative, was der Merz immer mitbringt. Und Reicheneck, die kommt natürlich auch sehr kritisch daher mit allem, was gesellschaftlich so passiert. Aber zumindest in dieser Rede zeigt sie auch, wo ihr Feuer brennt. Und bei Merz ist das ja noch nicht mal ein Feuerzeug.
Ja, ich fand einen Satz sehr gut oder sehr lustig, als sie dann sagte, es gibt einen guten Grund, warum es wieder nach vorne geht, weil die Linke, das sind wir.
Wir, ja.
Genau, das dachte ich, ja, das, also erklär das Sarah Wagenknecht. Die hatte andere Interessen. Ich fand es mal ganz interessant zu hören, weil mir erstens auch ihr Weg nicht so ganz klar war. Das hat man ja öfters auch bei linken Politikern, dass die eher aus dem sozialen Engagement kommen. Im Gegensatz zu der Union, wo man eher aus der Juristerei kommt, als Anwalt gearbeitet hat oder unter Umständen auch als Gaslobbyistin. Es ist, finde ich, ein anderer Ansatz. Es ist für mich gefühlt mehr aus dem Volk kommend. Ich sympathisiere mit vielen Ansätzen, die es da gibt. Für mich ist bei der Linken nur immer das große Fragezeichen, kriegt ihr die PS auch auf die Straße?
Ja klar, das ist natürlich die Frage, die immer im Raum steht, weil das hatten wir hier, glaube ich, im Podcast auch schon gesagt, weil ja linke Organisationen und linke Parteien ja so eine Tendenz zur Selbstzerfleischung haben. Also wohingegen ja Rechte und ganz Rechte ja vor allem oft sehr im Gleichschritt und sehr in Einigkeit marschieren, zerfleischen sich dann so Linke oft in Detailfragen und das führt dann zu offenen Grabenkämpfen. Aber nichtsdestotrotz, offenbar hat ja Reicheneck hier eine Lebenserfahrung, die sie mitbringt, wo sie mit Menschen zusammengearbeitet hat, denen es eben nicht so gut geht. Und mit so einer Lebenserfahrung gehst du ja mit einem ganz anderen Push in die Politik.
Und sie beschreibt letztendlich ja eigentlich ein klares politisches Leitbild, was ich aber vor 10 Jahren noch bei der SPD verortet hätte.
Ja, klar.
So, und jetzt saß diese Heidi Reicheneck, die wir jetzt ein bisschen näher kennengelernt haben, die saß bei Sandra Maischberger mit meinem persönlichen Hero der Jahrhundertkrise, Jens Spahn.
Wiedergewählt.
Ja, natürlich. Mit 86, noch was, ne?
Ja,
natürlich. Wenn man,
Baby.
Also wenn die CDU was kann, dann ist es Scheiße manifestieren.
Das, will
ich, das ist
der
wirklich
ist der personifizierte Niedergang der Union.
Ja.
Jens
so,
Spahn.
Und die saß, diese Jahrhundertkrise, Jens Spahn saß mit Heidi Reicheneck bei Maischberger. Und jetzt hören wir mal die Vorwürfe von Heidi Reicheneck gegen die CDU.
Aber das, was gerade passiert von der Regierung, ist, dass die ganze Zeit Menschen beleidigt und beschimpft werden. Sie würden zu wenig arbeiten, nicht lang genug, sie würden ständig krank machen. Und dass das, was vorgelegt wird an Reformen, beispielsweise jetzt bei der Krankenversicherung, dass Reform überhaupt nicht verdient hat, da wird auch wieder auf Kosten der Mehrheit wird versucht, da was gesund zu sparen, was man nicht gesund sparen kann. Also die Beiträge werden erhöht, die Leistungen werden runtergeschraubt. Das trifft doch genau die Mehrheit. Also genau das ist doch das Kernproblem, dass das hochgradig ungerecht ist, was hier passiert, an allen Ecken und Enden. Und da kann ich kann wirklich nicht verstehen, wie man sich hinstellen kann und sagen kann, wir wollen starke Sicherungssysteme, wenn man diese Sicherungssysteme dann zerschlägt. Also das müssen Sie mir wirklich mal erklären. Weil genau das tun Sie gerade, auch bei der Rente. Wo ist denn das Rentensystem, in das alle Erwerbstätigen einzahlen, das es wirklich zukunftssicher macht? Da stellt sich der Kanzler hin und sagt, es soll nur noch eine Basisabsicherung sein. Aber viele Menschen, die haben keine private Vorsorge, die können die auch so schnell nicht aufbauen, auch mit ihren 10 Euro Kapital, die sie da einzahlen wollen. Das ist nicht realistisch. Sie sorgen dafür, dass immer mehr Menschen in Altersarmut getrieben werden. Das ist die Politik, die Sie vertreten. Und sich dann wirklich hinzusetzen und zu sagen, nee, das wollen wir alles nicht. Es tut mir leid. Also
wenn Sie mir die Gelegenheit geben.
Also, wollen wir vielleicht die Rente rausfinden,
ja,
von all
ja,
den Themen, dann die Rente?
Es ist ja immer diese leicht gemachten Sätze.
Nee, diese Sätze macht sie sich jetzt in dem Falle nicht leicht. Also wer mag Reicheneck da widersprechen?
Bei ja, dem, vor allem, also ob man jetzt mit ihr übereinstimmt oder nicht, ist ja nochmal das andere. Aber es ist ja eine ganz klare Aufzählung erstmal von Defiziten.
Klar.
Die sie identifiziert hat für sich in ihrer, aus ihrer Sicht. Und dann sagte, es sind die leicht gemachten Sätze.
Ja, und ich fand das für so eine Runde jetzt auch gar nicht so unterkomplex, was sie da geäußert hat. Das sind alles nachvollziehbare Punkte, Standpunkte, auf denen man stehen kann. Und Spahn reißt es natürlich mit seiner unnachahmlichen Arroganz direkt dann wieder rein. Ja.
Und jetzt kommen wir so ein bisschen auch zum Kern unseres Podcasts, weil wir ja auch immer auf die Sprache gucken. Und was ich bei Reicheneck interessant finde, ist, sie versucht schon immer sehr konkret was zu geben. Und wir werden jetzt Jens Spahn erleben. Und da sehen wir zwei verschiedene Arten zu argumentieren. Und wir hören jetzt als nächstes Jens Spahn, und zwar auf die Frage, warum die CDU denn nichts mit der Linken zu tun haben will.
Naja, es sind ja inhaltliche Gründe, warum es nicht geht. Mhm. Es hat ja einen Grund.
Ja.
Und jetzt kann man das amüsant finden wie Herr Becker, aber ich sage Ihnen, wenn Judenhasser, Antisemiten in Verantwortung und in der Fraktion und in der Partei sind, dann ist das ein Problem. Mit so einer Partei wollen und werden wir nicht zusammenarbeiten. Sozialismus im Programm Die Diktatur des Proletariats, das ist Sozialismus. Da, wo es auf der Welt bis jetzt probiert wurde und probiert wird, hat es zu Armut, Umweltverschmutzung und meistens dazu geführt, dass Andersdenkende im Gefängnis oder tot waren. Das ist ein System, ein anderes System, das wir nicht wollen. So, und solange dieses Programm so ist, diese Inhalte dort sind und diese Einstellung zu Israel und Juden etwa in dieser Partei so verbreitet ist, das ist ja so ein linker Lifestyle-Antisemitismus, der sich auch so langsam in die Gesellschaft frisst, an den Universitäten, woanders, dann ist eine Zusammenarbeit nicht möglich. Inhaltlich klar begründet.
Ich finde es faszinierend, wie er im Vorbeigehen da auch den Plan zu einer Diktatur unterstellt, dass Menschen in Gefängnissen landen. Und das macht er alles so im Vorbeigehen und projiziert es einfach alles so mal auf die Linke. Ich finde, bei Spahn kommen halt immer nur diese Extremvorwürfe. Da gibt's auch überhaupt keinen Ansatz zu einem Gespräch oder nur zu einer Diskussion oder zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung.
Das hat er komplett abgebunden mit diesem, also das Gespräch unmöglich.
Sofort beendet.
Warum sitzen wir hier überhaupt, könnte man dann.
Genau. Und die CDU einwerfen. Fragt ja immer, warum ist, das ist ja die, auch insgesamt die große Frage im Moment. Wir fragen uns immer und die CDU ja im Moment auch, warum ist die Stimmung im Land so scheiße? Und es liegt eben auch an Typen wie Jens Spahn, die nicht mehr in der Lage sind, überhaupt in den politischen Diskurs mit anderen Parteien zu gehen. Und zwar mit demokratischen Parteien.
Ja, und es ist ja so irre, weil sie brauchen ja andere demokratische Parteien, um künftig auch noch was politisch zu bewegen. Die absolute Mehrheit werden sie absehbar nicht erreichen.
Und meine Analyse ist an der Stelle aber, ich glaube, dass Jens Spahn, das war jetzt kurz nachdem er da wieder zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden, ich glaube zum Beispiel, dass Jens Spahn an der Stelle gar nicht mal so wirklich mit dem Wähler kommuniziert hat, sondern ich glaube, er hat vor allen Dingen in die eigene Partei hinein kommuniziert. Klar. Da ging es um das ganz klare Zeichen, wir sind auf jeden Fall gegen links und die sind mindestens genau, es gab dann noch einen anderen Beitrag, wo er dann von der Hufeisentheorie sprach und sagte, ja, Linke und Rechte, die sind ja gleich, die klatschen immer bei den gleichen Themen und so. Also es ist so eine abstruse Form von Argumentationsführung bei Jens Spahn, dass ich wirklich mich manchmal auch frage, wir müssen jetzt irgendwann mal in diesen Diskurs auch dazu kommen, dass diese Form von politischer Rhetorik, diese Form von Politikern, die so sprechen, dass das in irgendeiner Form auch öffentliche Konsequenzen hat. Und da hätte ich mir zum Beispiel bei Maischberger an dem Abend viel stärker gewünscht, dass sie viel öfters auch mal dazwischen geht, wenn er einfach Mumpitz erzählt. Wir hören jetzt einmal Jens Spahn zum Thema Vermögensteuer. Da hat er nämlich auch völlig unkommentiert einen Satz rausgehauen, der gelinde gesagt abenteuerlich ist.
Bei der Frage der Vermögensverteilung, finde ich, ist der eigentliche Punkt doch nicht, den einen was wegzunehmen. Das ist immer die Logik von links, dass es allen gut geht, wenn alle weniger haben.
Jetzt erklär mir doch mal bitte, wer auf dieser Welt jemals behauptet hat bei den Linken, dass es allen gut geht, wenn alle weniger haben. Es ist absurde, irrelevante, das ist scheiße.
Es geht doch darum, denen, die viel haben und auch denen, die auch teilweise zu viel haben nach der im geltenden System, ein bisschen was wegzunehmen, um sozusagen, also Umverteilung letztlich von oben nach unten ein Stück
und
weit.
Und weil er keinen Bock hat, sich auf diese Ebene einzulassen, macht er ein Argument auf, wo er sagt, und am Ende geht's allen schlechter. Also wenn das kommt, dann geht's allen schlechter. Ist aber überhaupt nicht die Idee der Linken, ist auch überhaupt nicht die Idee Vermögensteuer, dass alle weniger haben. Zum Thema Wirtschaftswachstum hat er übrigens auch so ein Ding rausgehauen.
Beste Sozialpolitik ist übrigens eine Wirtschaftspolitik, eine Wachstumspolitik. Der Kuchen muss größer werden, nicht kleiner, dann gibt's auch mehr zu verteilen.
Ja, das ist ja so ein Standardargument. Ja, das hörst du ja an allen Ecken gerade dieser Tage. Ja.
Und das ist ja, aber das ist ja nur wirklich Fake News, weil es gibt inzwischen unzählige Zahlen, Fakten, Studien, die diese alberne Kuchenstücktheorie hundertfach widerlegt haben. Wir haben doch jahrzehntelang in Deutschland großes Wachstum gehabt. Und was ist passiert?
Die Reichen sind immer
geht's
reicher geworden.
Geht's heute allen besser? Nein. Richtig. Die Schere zwischen Arm und Reich ist immer größer geworden. Und dass man mit so einem Argument an so einer Stelle überhaupt noch durchkommt. Also ich finde, Das ist natürlich jetzt Quatsch, was ich erzähle. Aber eigentlich müssten Politiker bestimmte Bullshit-Argumente verboten werden. Oder die müssten einfach gepiept werden. Wenn einer wieder anfängt, Sachen zu erzählen, die nicht mit Fakten zu unterlegen sind, dann macht's einfach, und das ist mir scheißegal, ob Linke oder CDU, dann macht's einfach nur piep.
Bei diesen Polit-Sendungen, die wir ja auch allzu oft besprechen, müsste man aufzeichnen, die Dinger einfach einen Tag redaktionell bearbeiten und dann einfach Texttafeln einblenden, Einordnungen bringen, wenn sie in der Sendung nicht live gemacht werden können. Auch das, finde ich, müsste öfter passieren. Dass da einfach wirklich eine Moderatorin, ein Moderator dazwischen geht und sagt, Moment, also jetzt mit diesem Standardsatz lasse ich dich jetzt nicht davonkommen, mein Freund. Da gehen wir nochmal drauf ein. Und wenn das nicht möglich ist, muss man es im Nachhinein bei der Sendung einordnen. Weil sonst bringt das alles nichts. Weil sonst hören die auch nicht auf damit. Das sind ja Dinge, die kleistern einen Dialog zu. Mit Worten, die erstmal vielleicht für jemanden, der das gerne hören möchte, für Konservative gut klingen, die aber keiner Überprüfung standhalten. Und da muss man rangehen.
Und Maischberger war an dem Tag tatsächlich auch schon sichtbar genervt von Spahn, das hat man schon gemerkt.
Okay.
Aber ich finde, ihr sind da in der Moderationsführung, da gehen einfach immer noch zu viele Sachen durch. Und ich finde es ganz interessant, man kann jetzt über die linken Positionen sicherlich im Einzelnen streiten.
Ja, und Reichenegger ist ja auch eine streitbare Figur, das muss man ja auch sagen. Also es gibt ja viele.
Ja, aber sie hat es immerhin noch mit Argumenten. Sie hat es immerhin noch mit Argumenten. Und wie willst du im demokratischen Feld noch ins Gespräch kommen, wenn dein Gegenüber immer mit einer extremen Degradierung und Abwertung begegnet und sagt, das sind leicht gesagte Sätze, das ist, also das macht so alles keinen Sinn. Und Jens Spahn hat an diesem Tag wieder einmal gezeigt, warum er, zumindest aus meiner Sicht, inzwischen ein Schaden für die Demokratie ist. Und zum Schluss hören wir nochmal, da ging es um die Diätenerhöhung im Bundestag, wird ja gerade auch diskutiert. Die SPD wäre dafür, das auszusetzen, Linke so. Und natürlich ist Jens Spahn dafür, wenn es darum geht, noch einen Euro mehr zu verdienen. Und seine Gegenargumentation zu Heidi Reicheneck an der Stelle ist sehr interessant.
Gute Arbeit muss gut vergütet werden, das gilt auch für Abgeordnete, aber irgendwann ist doch mal gut gewesen. Also es ist da jetzt nicht so, dass wir irgendwie am Hungertuch nagen, im Gegenteil, wir haben noch so viele andere Privilegien. Thema Rente, Thema Gesundheitsversicherung, also ich bin freiwillig gesetzlich versichert, weil mir das wichtig ist, viele andere nicht. Und dann verliert man den Bezug zu der Mehrheit in diesem Land, die unter diesen Reformen, die sie dann umsetzen, leiden. Sie tun es nicht und das ist das Problem.
Nee, so. Die Art und Weise, sorry. Das ist natürlich, das ist immer der leichte Punkt. Und das ist auch das, was, ich verstehe den Applaus, ich verstehe den Punkt. Die Frage ist nur, ob das so Beschreiben des Lebens von vielen Kolleginnen und Kollegen, die wirklich mit großem Einsatz Tag und Nacht und am Wochenende unterwegs sind.
Gute Arbeit muss gut vergütet werden.
Ja, ich brauche auch keiner Mitleid, weil ich das jetzt aus der Zuschauerreihen hier höre. Es geht nicht darum, es geht einfach darum zu sehen, dass das eine Aufgabe ist, die auch gerade in Zeiten, wo schnell und medial immer weitergeht, schon auch ein bisschen was abverlangt, es nicht wenige Kollegen gibt, für die 4, 8, 12 Jahre im Parlament auch heißt, anschließend und vorher gibt es natürlich auch ein Leben. Da muss man auch wieder Anschluss finden. Und wenn Sie möchten, dass Menschen sich dafür entscheiden,
muss man sie
dann
gut bezahlen.
Auch,
der Punkt ist, glaube ich, gemacht. Ja. Die Frage
und die Debatte,
war.
Und die Debatte, so, ich weiß, was ich nachher für einen Shitstorm habe, weil ich das hier so vertrete. Ich glaube aber, dass
das
es am Ende richtig
Punkt,
ist, dass es
war.
Am Ende richtig ist für die Qualität der Arbeit im Deutschen Bundestag nicht so. Wie Frau Reicheneck es gerade getan
also
hat, über
wir
die
haben
Arbeit
ja, wir haben ja
das
Herrn
hab ich
Linnemann
getan,
hier gehabt,
Sie
der
hören
alles
das,
gemacht
was Sie hören wollen.
Es macht einen so unfassbar wütend.
Sie sagt, gute Arbeit muss vergütet werden. Und am Ende sagt er, so kann man nicht über die Arbeit von den Leuten reden.
Das musste man dann erframed sozusagen das, was Reicheneck gesagt hat, als hätte sie sich abfällig über die Arbeit von Abgeordneten.
Richtig.
Das hat sie nie getan.
Richtig.
Boah, ist das ein, und vor allem auch noch, dann das Publikum quasi herabzuwürdigen, das ist ja noch das Allerbeste.
Ja, ich
verstehe schon,
sagen,
warum jetzt hier geklatscht wird, weil diese leichten Punkte gemacht werden und so. Ja.
Oder auch zu sagen, ja, wenn die Leute 4, 8, 12 Jahre hier im Bundestag gesessen haben und ihre 10.000 im Monat hatten, da gibt's ja noch ein Leben davor und danach. Ja, was ist denn mit Leuten, die ihren Job verlieren mit Ende 50? Macht alles so wenig Sinn, was er da erzählt. Und vor allen Dingen das Geile an seiner Rhetorik ist an der Stelle ja auch wieder, dass er sagt, ja, die Kolleginnen und Kollegen, so als ob es ihn eigentlich gar nicht betrifft. Als ob er da auch gar nicht involviert wäre. Aber natürlich geht es an der Stelle auch um sein Gehalt. Und das zeigt eine Art von Politiker, die ich finde, das ist so ein dermaßener Schaden für die Demokratie und diese Form von Argumentation, da muss sich die Linke, finde ich, wirklich was überlegen, wie sie damit umgehen will. Denn sie werden in diesen Gesprächen nicht von der Stelle kommen.
Ja, aber was meinst du, was für ein Eindruck bleibt? Glaubst du wirklich, dass jemand, der die Sendung gesehen hat, dann sich von Spahn hat überzeugen lassen? Gut, ich meine, es kommt natürlich auch immer drauf an, wer es guckt. Ja, muss, und wenn du genau, fragst. Aber ich habe das Gefühl, dass Reichinek sich jetzt zumindest bei den Schnipseln, die du eingespielt hast, Mühe gegeben hat, einerseits einen Punkt zu machen, inhaltlich klar zu argumentieren und aber auch immer auch zu sagen, wo ihre eigenen Positionen liegen. Das ist ja das, was man sich eigentlich wünscht, egal ob man damit übereinstimmt oder nicht. Aber du willst ja wissen, warum vertritt ein Politiker, eine Politikerin diesen oder jenen Punkt? Woher kommt sie? Wohin will sie? Und Spahn ist ja hier in der permanenten, arroganten Abwehr. Also in der Abwertung des Gegenübers.
Und das, wenn wir an der Stelle Thema. Jetzt genau, und wenn wir jetzt einmal die Emotionen quasi rausnehmen, wo stimmen wir zu und arrogant und all das rausnehmen, ist es aber de facto so, dass Jens Spahn überhaupt keinen Diskurs zulässt. Für mich der entscheidende Punkt ist, mit dieser Art von Politiker von Jens Spahn bekommen wir keinen politischen Diskurs mehr hin. Die können nicht mehr miteinander reden. Und das überträgt sich auf Wähler, auf Bürger. Und das erzeugt eine Ohnmacht. Und diese Ohnmacht schreit dann nach, es muss irgendjemand mal durchgreifen und aufräumen. Das ist das, was Jens Spahn einfordert. Mit Jens Spahn wird das mit dieser Demokratie nichts mehr.
Manöverkritik. Wir haben Post bekommen, Philipp.
Wow.
Und zwar hat uns Michael geschrieben. Michael war derjenige, der uns mal wegen deiner Aussprache von Apropos eine Mail geschrieben hat. Er ist uns treu geblieben und wir haben, ich weiß nicht, hast du Apropos nochmal gesagt?
Nee, ich sag jetzt immer Apro-Arsch.
Das ist aber nicht auf Michael bezogen, sondern wegen der Post. Nein, wegen der Post. Also schon wieder hast du einen Karlauer. Was ist denn heute mit dir los?
Du, ich hast bin du kurz vom Karnevalsverein.
Eine Flachsrakete verschluckt. Michael schreibt im Betreff Wortdreher. Und dann teilt er uns mit, keine Angst, es kommt keine neue, nerdige, oberlehrerhafte Korrektur eurer Aussprache. Die Betreffzeile, also Wortdreher, bezieht sich auf die Idee eines Alleinstellungsmerkmals für die FDP. Mhm. Kubicki hat einfach Bürgerrechte als Schwerpunkt bedienen, um neue Wähler in ihren Lebenswelten zu erreichen, verwechselt mit rechte Bürger als neue Wähler zu erreichen und ihre Lebenswelt bedienen. Das passiert bei 0,5 bis 1 Promille Dauerpegel schnell. Vielen Dank für diese Wortmeldung von Michael. Heiko hat uns geschrieben, mit dem geplanten Beitragsstabilisierungsgesetz verfolgt die Politik ein Ziel. Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung sollen stabil bleiben. Klingt vernünftig, ist es aber nicht. Zumindest nicht so, wie es umgesetzt werden soll. Denn die Ausgaben im Gesundheitssystem sollen künftig gebremst und gedeckelt werden, orientiert an der allgemeinen Lohnentwicklung. Das bedeutet konkret, Vergütung auch in der Pflege dürfen nicht mehr im notwendigen Maß steigen, selbst wenn unsere Kosten, also er arbeitet offenbar in diesem Bereich, explodieren.
Ja.
Fachverbände warnen bereits, hier entsteht ein grundlegender Konflikt zwischen Finanzstabilität und Versorgungssicherheit. Und das ist natürlich ein Punkt, den müssen wir uns mal annehmen.
Ja, habe ich nämlich gestern noch einen sehr interessanten Bericht zugesehen, wo auch eine Kranken- oder beziehungsweise Altenpflegerin nochmal zu Wort kam, die auch gesagt hat, ihr macht den Job total gerne, nur wenn es darauf hinausläuft, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Ja.
Also wir stellen fest, das Thema müssen wir uns mal hier vornehmen.
Wir müssen uns einfach mal inhaltlich vorbereiten, aber ein guter Impuls und einer von uns beiden sollte sich tatsächlich diese Gesundheitsreform mal genauer angucken. Wie empfindest du übrigens Nina Warken so grundsätzlich als Playerin im Moment in dieser Bundesregierung?
Lass uns das aufsparen. Ich habe das tatsächlich schon
Hast
mal
du schon wieder Spahn untergebaut?
Nein, ich habe schon mal anrecherchiert. Wir werden das besprechen. Wir haben noch eine Mail bekommen von Lars und zwar bezieht er sich auf eine Grundgesetzfolge, in der wir über Vereine gesprochen haben.
Ja.
Und dann sagt Laris zum Thema Vereine nur eine Kleinigkeit. Wir haben vor anderthalb Jahren in Langenfeld-Rheinland einen neuen Dart-Verein gegründet. Begonnen mit 21 Gründungsmitgliedern, sind wir jetzt schon bei 100 Mitgliedern angekommen. Was das Tolle daran ist, es sind alle sozialen Schichten vertreten. Körperlich eingeschränkte Menschen, Menschen mit psychischen Problemen, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen von 12 bis 85 Jahre. Und alle kommen gut miteinander zurecht und alle lernen von allen. Wenn ich mit unseren jungen Mitgliedern rede, lerne ich eine Menge über deren Leben, Probleme und Wünsche. Bei unseren Elternmitgliedern profitiere ich von ihrer Erfahrung mit 55 Jahren, kann ich dann auch den ein oder anderen Tipp mal geben. Das ist ja genau das, was wir, ich meine, wir hätten das auch so besprochen, dass Vereine so eine Art der Zusammenkunft sind, wo wirklich alle in einer Art und Weise sich versammeln, die sonst nicht mehr so vorhanden ist in unserer Gesellschaft. Und Vereine haben es schwer und ich glaube, es braucht eher mehr davon. Wir brauchen mehr Vereinsleben wieder.
Bist du denn in einem Verein?
Das hatten wir in dem Podcast schon geklärt und ich hatte dir das schon gesagt, dass das so ist. Und du ja auch. Du bist ja kein Dart, aber Kegeln tust du ja.
Ich bin im Kegelverein.
Das heißt also, du möchtest das ja wahrscheinlich auch nicht missen, diesen Kontakt dann.
Und entschuldige mal, ich bin auch im Magischen Zirkel von Deutschland.
So.
Das ist sogar ein eingetragener Verein.
Na, siehst du mal. Also, wir halten fest, Vereine sind auch wichtig für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Und
das war dieser Satz, ja, das war für mich ein fast schon klassischer Olaf Scholz.
Den beschwöre ich ab und an. Und ich mache jetzt einen scholzischen Übergang auch. Zusammenkommen kann man auch,
ja,
wenn die beiden grundlos gut gelaunten auf Tour gehen.
Wir sind zwar kein Verein, aber wir könnten ja mal einen gründen. Und zwar sind wir jetzt vor unserer kleinen Sommerpause oder vorm Sommer, sind wir nochmal live zu sehen mit Grundlos Gute Laune. Und zwar am 5.6. in Krefeld in der Kulturfabrik. Und ich habe gehört, es gibt schon gar nicht mehr so viele Tickets. Also wer Lust hat, sich jetzt die Resttickets sichern in Krefeld am 5.6. Und dann kommt unser großes September-Opening mit den Live-Shows wieder. Am 22.9., da sind wir nämlich das erste Mal in Hamburg und dann auch noch im gigantischen St. Pauli-Theater. Da freuen wir uns sehr drauf. Dafür gibt's auch Karten. Und zwar, also wie gesagt, am 22.9. sind wir in Hamburg im St. Pauli-Theater. Am 5.6. sind wir in Krefeld in der Kulturfabrik. Und Tickets gibt es ganz simpel über www.grundlosgutelaune.de.
Zitat. Philipp, lass uns einem politischen Autounfall, so will ich es mal nennen, zuwenden.
Ja.
Und zwar die Entlastungsprämie, die groß angekündigt wurde.
Ja.
Diese 1000 Euro, die Unternehmerinnen und Unternehmer zahlen durften an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
steuerfrei. Hast du sie mir schon überwiesen?
Ja, noch nicht. Und es war gut, dass ich es nicht getan habe, weil sie ist ja vom Tisch gestoppt im Bundesrat. Und ich finde, es lohnt sich, diesen gesamten Vorgang nochmal anzuschauen. Ich habe unglaublich viel darüber gelesen und gehört und will dir jetzt einfach mal meine Eindrücke hier schildern. Nimm dich mal mit auf eine Reise in den politischen Abgrund mit Ansage. Und zwar, wir erinnern uns, in der Villa Borsig hat man sich getroffen im Rahmen der Koalition, ja, SPD, CDU und CSU, vertreten auch durch Markus Söder, der da mit dabei gehockt hat als Landesvater, saßen in der Villa Borsig und haben große Reformvorhaben diskutiert, die so nicht stattfinden konnten. Das hat man irgendwann rausgefunden, also der große Wurf, der kommt jetzt hier nicht. Aber wir können jetzt ja hier nicht am späten Abend auseinandergehen, ohne irgendwas zu präsentieren.
Ja.
Und du warst bestimmt genauso begeistert wie ich, ne, über das, was da angekündigt wurde.
Villa Borsig war richtig geil.
17 Cent an der Zapfsäule, das spüren wir ja alle, ne, deutlich
hier
reduziert.
Hier nicht, aber die Ölkonzerne.
Und das, obwohl der Kanzler das erwartet hat, ne, dass die Mineralölindustrie das weitergibt.
Aber gut, und bei Friedrich Merz muss man sagen, Realität und Erwartungshaltung ist ja ein Thema.
Und das ist das ganz große Thema. Das ist für mich, wenn du so willst, das große Manko, neben vielen anderen Problemen, die Kanzler Merz hat, aber das Erwartungsmanagement von Friedrich Merz ist eine absolute Katastrophe.
Aber bevor wir jetzt den Deep Dive machen, eine kurze Frage noch vorweg. Bist du für diese 1000 Euro oder gegen?
Ich halte die für eine absolute Schnapsidee.
Okay.
Und ich sag dir auch im Rahmen des Ganzen, was jetzt da kommt, warum ich der Meinung bin.
Ich wollte nur sagen, wenn du dagegen bist, bin ich dafür.
Okay, gut, alles klar, können wir jetzt mal so vorlegen. Aber ich möchte dir den Merz mal einspielen, weil manchmal ist das Interessante ja, dass Merz Erkenntnisse hat, wo man sagt, jo, das ist von der Analyse her sehr richtig Und dann wird es erst haarig, wenn es um seine Umsetzung geht. Hör dir mal an, was der Merz gesagt hat.
Am Ende muss stehen, dass auch der Glaube, die Zuversicht der Menschen in die Funktionsfähigkeit unseres Landes gestärkt wird und dort, wo sie verloren gegangen ist, wiederhergestellt wird. Und dass wir auch diejenigen respektieren und anerkennen, die in unserem Land viel leisten. Und das sind die meisten. Wir brauchen in diesem Sinne wieder Zuversicht und gute Stimmung, auch für eine gute Zukunft in unserem Land. Daran arbeite ich als Bundeskanzler, aber die Kolleginnen und Kollegen aus der Koalition tun das ebenso.
Also, das ist das, was er gesagt hat in dieser Pressekonferenz nach der Villa Borsig. Ja. Vertrauen wiederherstellen, ja. Zuversicht herstellen. Das ist so ein gutes Ziel, oder?
Ja, aber du merkst ja schon an seinem Tonfall und seiner Art des Vortrags, dass er nicht selber von überzeugt ist. Also, so klingt ja nicht jemand, der total begeistert ist von so einer Idee. Sondern da werde ich auch als Bundeskanzler, also auch ich. Also.
Von der Tonalität her ist Merz halt Merz. Aber ja. Innerlich... würdest du auch sagen, hat er einen Punkt? Verlorenes Vertrauen muss wiederhergestellt werden. Ja, man muss den Leuten zeigen. Hier. Gut,
aber die Sprüche kriege ich jetzt auch an jedem Samstagnachmittag um 16 Uhr am CDU-Stand in der Altstadt.
Ja, aber interessant ist ja, dass das am Gipfel quasi eines Absturzes jetzt passiert. Dass er sagt, jetzt hier, wir haben uns zusammengesetzt und er vermittelt ja zumindest, sie haben sich was überlegt. Ja,
total.
Und jetzt kommen wir mal mit dieser Prämie. Also über 17 Cent und so haben wir alles gesprochen. Mhm. Aber diese Entlastungsprämie. Hör dir mal an, wie Merz die erklärt. Das ist verbal.
Wir haben uns darauf verständigt, dass wir zunächst einmal den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland anbieten, von ihren Arbeitgebern eine Entlastungsprämie in Höhe von 1.000 Euro sozialversicherungsfrei und steuerfrei zu beziehen.
Das heißt also, Sie haben den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern angeboten, von ihren Arbeitgebern eine Prämie zu beziehen.
Die Lösung der Koalition ist, liebe Leute, macht's doch besser ohne uns. Unser Vorschlag wäre, ihr zahlt den Leuten einfach 1.000 Euro und dann sind alle happy. Und genau deswegen finde ich diesen Vorschlag so gut.
Nee, aber guck mal, also unterm Strich ging es ja darum. Er hat die Möglichkeit gegeben, dass wenn deine Firma gut läuft und du der Meinung bist, du kannst das bezahlen, also so zumindest die praktische Umsetzung, zahlst du deinen Leuten 1.000 Euro und kannst das steuerlich geltend machen. Das war ja die Idee. Ja. Die, so haben wir erfahren wir später von einem gewissen Markus Söder, eine Idee von Klingbeil gewesen ist.
Ja.
Die, und auch das kann ich sagen, da habe ich so in diversen Berichten, wo Leute mit Insidern gesprochen haben, das kam wohl kurz vor knapp. Ja. Weil man das Gefühl hatte, so richtig geil ist das noch nicht, was wir jetzt hier beschlossen haben. Wir brauchen hier noch so ein Feature, das wir noch nach vorne tragen können. Und alle waren ja froh. Also Merz, habe ich auch das Gefühl, so wie er es transportiert, ist irgendwie froh, dass er noch was erzählen kann.
Naja, weil es ihm nichts kostet.
Ja, ja, genau. Also er überträgt, ja, das ist ja, also vom Grundgedanken her ist es so, soll mal andere was bezahlen?
Aber auch
und dann entsteht das Gefühl, es wird was getan.
Aber auch da ist ja total die Formulierung, finde ich total geil. Wir bieten den Arbeitnehmern an und den Arbeitgebern, also es klingt quasi wie eine ganz großzügige Offerte,
richtig.
Die man selber macht, aber am Ende des Tages, ja, aber das ist so, lagert man, also das nennt man Outsourcing.
Ja, jetzt kostet das natürlich tatsächlich Geld.
Ja.
Ja, das ist ja so, dass dann laut Söder von 700 Millionen gesprochen worden ist. Es stellte sich dann heraus, weil man hatte wohl in der Kürze der Zeit nicht mehr die Möglichkeit, das alles irgendwie durchzurechnen. 2,8 Milliarden standen dann auf der Uhr. Aber unser
aber der Schritt.
Ja, der ist.
Das kann mal schnell passieren.
700 Millionen, 2,8 Milliarden. Du, das kann passieren.
Günstiger ist Stuttgart 21 auch nicht.
Und unser Finanzminister, Lars Klingbeil, kennst du vielleicht, der hat sich aber natürlich vorher überlegt gehabt, das kann man nicht machen, ohne dass man so eine Gegenfinanzierung irgendwie schon mal so mitbringt.
Wir wollen, dass die Arbeitgeber im Jahr 2026 die Möglichkeit haben, eine steuer- und abgabenfreie Entlastungsprämie in Höhe von 1.000 Euro zu zahlen. Die Gegenfinanzierung, das will ich ja auch sagen, das war uns wichtig, dass wir eine Idee der Gegenfinanzierung mit auf den Weg bringen. Wird dadurch kommen, dass die Tabaksteuer schon im Jahr 2026 erhöht wird.
So, und jetzt ist es so, dazu muss man Folgendes wissen. Bei dieser Prämie bleiben 2/3 der Kosten an Ländern und Kommunen hängen. Das sind Mindereinnahmen für die.
Ja.
Und nur ein Drittel beim Bund.
Ja.
Die Tabaksteuer hingegen geht komplett an den Bund.
Ja.
Jetzt nur mal so, auch wenn man keine Ahnung von politischer Strategie hat,
ja,
könnte man auf die Idee kommen, dass das nicht ganz konfliktfrei laufen wird. Oder, Philipp?
Ja, ich glaube, da überschätzt du Lars Klingbeil.
Meinst du?
Ja. Der Lars hat gedacht, ich bin jetzt mal richtig schlau. Ich verbinde eine dumme Idee mit einer Steuer auf Ungesundes. Ja. Da kann ja nur Applaus bei rauskommen.
Oh Mann, ey. Und vor allem, es war ja klar, aus der Wirtschaft kamen ja direkt Proteste. 1000 Euro, wir haben gerade hier Wirtschaftskrise, wie soll man das machen? Wir können das nicht bezahlen. Die viele können das nicht bezahlen. Und, und. Und dann ging es noch darum, dass Länder und Kommunen da Kosten haben und so. Also es war einfach schon an dem Abend, weil mit niemandem gesprochen worden ist. Mit niemandem. Der hat weder mit den, haben die mit den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern gesprochen, noch haben sie mit Kommunen gesprochen, noch mit Ministerpräsidenten außer dem Söder. Der Söder, der dabei saß, das musst du dir jetzt mal vorstellen, das kommt, wird noch wichtig. Söder, als Landesvater, wegen dieser komischen Konstruktion mit CDU und CSU, hockte dabei und hat das ja auch transportiert. Gesagt, ja, wir haben ja diese Prämie noch. Alle waren froh, dass sie diese Prämie noch verbal transportieren konnten. Und dann ging es ja los. Wer kann die zahlen? Wer kann die nicht zahlen? Kriegt die dann wirklich jeder? Nee, natürlich kriegt die nicht jeder, sondern nur die, die in Betrieben arbeiten, die es leisten können. Und dann kam ein gewisser Jens Spahn, wir haben ihn heute schon mal gehört, um die Ecke, und erzählte noch allen Ernstes das hier.
Ich sehe für den Bund aktuell keine Grundlage, eine entsprechende Prämie an seine Beschäftigten zu zahlen. Wir haben mindestens so finanzielle Themen wie manches Unternehmen in dieser Lage und deswegen ist der Spielraum bei uns nicht da.
So, nochmal, um diesen Weg nochmal zu nehmen, man muss sich das klar machen.
Ja.
Kanzler und Co. hocken da und sagen, hier, wir hatten eine super Idee, Prämie, ja, wird gegenfinanziert mit Tabak, super. Ja, kommt. Und auf einmal kommt der Spahn um die Ecke, der, korrigier mich kurz, doch auch irgendwas mit der Union zu tun hat.
Nee, der Fraktionsvorsitzender, der Jens Spahn ist Fraktionsvorsitzender von der Spahn-Partei.
Ja.
Das ist,
aber das Gefühl hast du doch.
Merz und der Regierung nichts zu tun.
Ja, das auf die Idee könnte man kommen, wenn man das jetzt hört. Wenn
aber warum hat er das gemacht? Weil er genau wusste, dass natürlich bei den ganzen Bundestagsabgeordneten, die dann wieder in ihren Landkreisen und in den Wahlkreisen sich für die Scheiße bei den Unternehmern entschuldigen müssen, die wollte er, weil das war ja noch vor seiner Wahl, vor seiner Wiederwahl zum Fraktionsvorsitzenden, die wollte er natürlich alle auf seine Seite holen.
Ja, na klar.
Das heißt, das muss man auch nochmal im Rückschluss auf diesen ersten Zitat sehen, dass Spahn in der Regel eher mit seinen eigenen Leuten kommuniziert, als mit seinem scheiß Wähler. Den Wähler braucht er eigentlich nur, um seinen Wahlkreis da an der holländischen Grenze wieder zu holen.
Aber das ist doch der absolute Knaller.
Natürlich.
Und dass diese Idee schon auf dem Weg, die kann eh schon nur keuchen und dann geht ihnen noch die Luft aus ohne Ende. Und jetzt passiert natürlich, was passieren muss. Auch da muss man wissen, der Bundesrat hat ja eine ganz spezielle Mechanik. Im Bundesrat sind ja die Länder vertreten. Und wenn sich eine Koalition auf Länderebene bei einer Abstimmung, bei einer Entscheidung nicht einigen kann, dann enthält sich dieses Bundesland bei der Abstimmung.
Richtig.
Das ist der Vorgang. Mhm. Und eine Enthaltung im Bundesrat, die wirkt wie ein Nein.
Richtig.
Das muss man wissen. Das heißt also, wenn sich die Koalitionspartner in den Ländern, egal wer das ist, ob das die CDU und die Grünen sind, ob das SPD und CDU sind oder was auch immer, wenn die sich nicht einig sind, enthält sich dieses Bundesland, was wie ein Nein wirkt.
Ja.
Und natürlich auf einmal setzte eine Welle der Ablehnung in den Ländern ein. Und allen voran, weil ich, wie ihn auch schon lange nicht mehr gehört haben, will ich mal hier Hubert Aiwanger ins Spiel bringen. Achtung.
Und genauso war es politisch ein grandioser Fehler. Ich habe es eine Schnapsidee genannt, zu sagen, dass wir eine 1000 Euro Belastungsprämie ausgeben. Der Unternehmer soll dem Arbeitnehmer mal so nebenbei 1000 Euro überweisen, weil der Staat, weil die Bundesregierung die Kosten in Bezug auf Energie und so weiter nicht in den Griff kriegt. Dann zieht man heran, um eigene Fehler zu korrigieren. So kann diese Bundesregierung nicht ordentlich geführt sein, meine Damen und Herren.
Hier, übrigens, ich hab mal in München gespielt und hab mal die Leute gefragt da, ob wirklich in Bayern Menschen so sprechen wie der Aiwanger. Ja. Und da sagten die, nee, eigentlich nur der Aiwanger. Das ist das Klingonisch unter den bayerischen Dialekten. Aber innerlich,
ich finde aber auch seine von Entlastung zu Belastungsprämie ist schon, also Aiwanger hat schon, also Populismus kann er, der kleine Clown.
Und jetzt musst du mit mir weiter inhaltlich weiterarbeiten, Philipp. Ja, mit wem ist der Aiwanger politisch verheiratet?
Mit dem Markus Söder.
Ja. Der wo dabei saß?
Ja.
In der Villa Borsig.
Richtig.
Als man diese Prämie beschlossen hat. Und jetzt ja, aber
das
macht
ist
der Söder.
Das ist Koalitionsarbeit.
Und jetzt wäre der Söder nicht der Söder, wenn der Söder nicht beim Bericht aus Berlin sitzen würde und auf einmal mit der ganzen Sache nicht mehr so wirklich was zu tun haben will.
Ist die Prämie noch am Leben oder schon tot?
Ich glaube, die ist vom Tisch. Es war eine gut gemeinte Idee. Es hat sich dann aber in den Tagen danach gezeigt, dass sie in der Wirtschaft auf großen Widerstand gestoßen ist. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es davor Absprachen gegeben hätte mit der Wirtschaft, ob das vielleicht gut sein könnte, war offenkundig nicht der Fall.
Ja. So, wir nähern uns der typischen südischen Idee. Schuld sind immer die anderen.
Ja, die hätten doch auch mal mit der Wirtschaft reden können. Er hat da ja keine Zeit für. Der ist ja, muss ja bei Instagram irgendwie. Der, er hat gedacht, das wäre, er fand es eine schöne Idee. Dachte, die wäre von Lasi gut vorbereitet. Und jetzt dann eben nicht.
Es wurde ja schon angerichtet, aus der Politik auch, dass eine Ministerpräsidentenkonferenz vielleicht ganz sinnvoll wäre in gewissen Zeiten, in Krisenzeiten, dass mal alles zusammenkommt. Und am nächsten dran an so einer Art Ministerpräsidentenkonferenz war ja nun Markus Söder, weil er ja nun das Privileg hatte, dort als Landesvater dabei zu sitzen. Er hat dabei gehockt, hat sich das angehört und dann mitgehangen, könnte man ja denken. Nein.
Die Idee kam sehr, sehr spät, als Vorschlag auch von der SPD. Aber der Vorschlag wurde dann angenommen, man hat ihn geprüft, hat gesagt, es macht so und so ein Volumen aus, 700, 800 Millionen. Es hat sich dann halt im Nachhinein gezeigt, bei allen Berechnungen, die dann auch von Bundesseite in der Bundesregierung gemacht wurden, dass es dann doch viel, viel teurer ist, um den Faktor 4. Deswegen gab es da schon auch innerhalb der Koalition Unsicherheit, ob das denn überhaupt finanzierbar ist.
Bla, 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 bla. Und das Geile ist ja, dass Söder das immer noch schafft, das zu drehen.
Ja, und vor allen Dingen, was ich so geil finde, es war schon sehr spät. Also, ne, er war auch schon irgendwie mit dem McRib im Gesicht, kurz auf die Tischplatte geknallt. Ja, und dann kam noch einer, keiner hatte Bock mehr, ne, die hatten alle schon irgendwie auch ein, zwei Unterbärchen in der Birne. Und dann sagte einer immer, was ist denn, wenn die Arbeitgeber den Arbeitnehmern 1.000 Euro schenken und wir sagen, das war unsere Idee.
Ja, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, das ist super. Aber dann muss, das ist doch rein verbal, distanziert er sich ja so, als wäre er nicht dabei gewesen.
Ja, für mich ist das ja auch keine Koalition mehr, sondern eigentlich nur noch eine Kollision. Also, das macht alles überhaupt keinen Sinn mehr.
Nee. Und dann postet der noch, der Söder, auf seinem, jetzt mit ihr, mit seiner neuen, will er jetzt so seriös wirken.
Auf
seinem
True Social.
Auf seinem persönlichen True Social auf Instagram. Ja. Ein Foto von ihm und daneben steht, die 1.000 Euro Prämie ist vom Tisch. Als sei das sowas wie sein, das Habecks Heizgesetz ist weg. Ja. Obwohl er mit dabei, das ist wirklich, das kriegst du nicht mehr auf die Kette. So, und jetzt.
Aber ganz kurz, wenn ich dein Enthusiasmus an der Stelle kurz.
Nee, ich bin wirklich aufgebracht.
Ja, und auch das ist wieder eine klassische Geschichte dafür, dass Politiker nicht mehr in der Lage sind, in die politische Argumentation, in den politisch fundierten Diskurs zu gehen, sondern nur noch auf einer Ebene argumentieren und miteinander reden, die man als nichts anderes als eine Shitshow bezeichnen kann.
Ja.
Und die sich auch zu 0% von dem angesoffenen Stammtischgelaber der AfD noch unterscheidet, weil da auch nur irgendwelche Halbsätze im halben Zustand rausgekloppt werden. Und alles, was bei den Leuten ankommt, ist, die können es nicht, die kriegen es nicht auf
Richtig.
Die Riege. Und
ja. Demokratie funktioniert nicht.
Du hast ja gerade selber auch gesagt, du hast Blutdruck, ich kenne das ja inzwischen auch. So, und dann sagt man halt irgendwann, jetzt sollen es mal andere machen. Ja, aber die sind ganz scheiße und rechtsextrem. Ja, egal, die anderen sind auch scheiße. Also irgendwann verbreitet sich da so ein Brei in den Köpfen der Leute.
Und dann wird's schlimm, ja.
Und dann sind wir bei Sachsen-Anhalt.
Ja. Wer ist jetzt schuld? Ich finde, man muss auch in dem Falle mal sagen, wo liegt da die Verantwortung?
Ja, wer ist denn schuld?
Also Merz hat ja nun Mitarbeiter. Thorsten Frey zum Beispiel, Chef des Bundeskanzleramts, der die Regierungsgeschäfte koordinieren soll. Das ist ja Teil der Aufgabe. Koordiniert ist da nichts. Also der hat frei offensichtlich, der Thorsten. Ja? Dann gibt es noch Michael Meister, der ist als Staatsminister im Kanzleramt eigens für die Bund-Länder-Koordination zuständig, wie ich herausgefunden habe. Das heißt, genau das, was hier passiert ist, dass eine Kollision zwischen Bund und Ländern so absehbar jetzt sich entfaltet, hätte dieser Meister der Politik, der Michael, verhindern müssen. Kurios, dass diese Nachnamen irgendwie noch sehr gut passen, gerade im Moment, wo wir über Karlauer sprechen.
Ja, aber
sprechen.
Wenn ich mal ganz kurz, ganz schüchtern fragen darf, ist ja schön, dass wir den Meister frei haben.
Ja.
Aber was denn mal mit Fritze?
Ja gut, der ist natürlich der Kopf und er muss die gesamte Verantwortung tragen.
Na, und er hat doch immer gesagt, er hätte Wirtschaftskompetenz. Er kommt aus der Wirtschaft, er hat das Gefühl für die Wirtschaft. Jetzt kann, also wenn ich mich jetzt mal als linksgrün versiffter Pausenclown in die Lage eines Unternehmers versetze, bei dem die wirtschaftliche Lage gerade so ein bisschen angespannt ist, er überhaupt nicht weiß, ob er alle Arbeitnehmer halten kann, der in den letzten Jahren zwar gute Gewinne gemacht hat, aber jetzt gerade ist es ein bisschen eng und man will privat ja auch nicht sich einschränken. So, und der hört jetzt von seinem Kanzler, hör mal, gib deinen Leuten nochmal 1.000 Euro, damit die aufhören, über mich zu maulen. Ich meine, da muss ich ja noch nicht mal ein Verständnis für Wirtschaft haben, um zu kapieren, dass das unter Umständen genauso gut ankommt, wie sich auf dem DGB-Kongress hinzustellen und zu sagen, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen.
Es ist wirklich, wäre es nicht so tragisch, müsste man sich eigentlich drüber ausschütten. Und gut, jetzt gucken wir nochmal. Einigkeit zwischen CDU, CSU und SPD scheint rar gesät zu sein.
Denn?
Einigkeit zwischen CDU und...
Einigkeit?
Ja, ich weiß, das Konzept haben wir schon lange
nicht mehr. Das haben die das letzte Mal in der Nationalhymne gehört.
Ja, jetzt warte mal ab. Ja. Jetzt warte mal ab. Jetzt kommen wir bei dieser ganzen Prämiengeschichte vielleicht noch zu einem versöhnlichen Ende. Ich bin ja so ein positiver, sonniger Typ. Ich versuche ja immer, was Positives rauszuziehen aus der ganzen Nummer. Also wir halten fest, das war eine scheiß Idee. Also wenn mir schon Aiwanger zustimmen müssen...
Das ist deine Positivität am Ende dieses Podcasts. Ja, ja. Das war eine scheiß Idee, ja.
Warte mal ab.
Das ist schon positiv.
Ich las zum Beispiel noch, dass Boris Rhein, der Ministerpräsident von Hessen, versucht hat, noch das Schlimmste zu verhindern, indem er angeregt hat, doch diesen Vorschlag von der Agenda zu nehmen im Bundesrat, das nicht abzustimmen. Daraufhin hat die SPD gesagt, nee, wir müssen das abstimmen, weil wenn die Abstimmung, die muss scheitern, damit das in den Vermittlungsausschuss kommen kann, damit diese Scheißidee nochmal durchgerührt werden kann.
Ja, damit es nochmal alle mitkriegen, dass wir nichts gebacken kriegen.
Ja. Also gut, Boris Rhein, Ministerpräsident von Hessen, wird interviewt, auch natürlich zur Prämie. Und da sagt Boris Rhein das hier.
Ja, die 1.000-Euro-Prämie, wenn man sie so nennen will, ist gut gemeint, aber sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass sie in der jetzigen Situation nicht hilft. Wir haben eine veritable Wirtschaftskrise und deswegen kann eine solche Prämie zu einer zusätzlichen Belastung der Wirtschaft werden. Und deswegen sind wir sehr skeptisch, was diese Prämie betrifft.
Das heißt, Sie finden die grundsätzlich falsch?
Ich finde sie grundsätzlich nicht richtig, in der Tat.
Ja. Übrigens, ich finde Boris Rhein, ne?
Ja.
Klingt immer so, wie wenn Max Giermann Stefan Raab nachgemacht hat.
Stimmt, hast recht. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, das ist richtig. Und jetzt komme ich zur Einigkeit. Jetzt hören wir Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, jetzt holst du aber wirklich noch die ganz großen Geschosse raus. Also
wir hörten eben Boris Rhein, CDU.
Ja.
Jetzt hören wir Manuela Schwesig, SPD aus Mecklenburg-Vorpommern, auch zur Prämie.
Viele Unternehmen haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wir können das nicht. Aber viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich wahrscheinlich wahnsinnig darüber gefreut. Warum haben Sie es gestoppt?
Als Politikerin habe ich einen Grundsatz, dass man nur Dinge versprechen sollte, die auch wirklich kommen. Das macht es nicht leicht im Alltag, weil auch ich ganz oft in Bürgerdialogen, in Veranstaltungen Nein sagen muss, weil nicht für alles Geld da ist. Aber hier hat die Bundesregierung den Eindruck erweckt, dass jetzt alle 1.000 Euro bekommen können und hat vergessen zu erklären, dass nicht der Staat diese 1.000 Euro zahlt, sondern dass der Arbeitgeber es zahlen muss. Und der Klein- und Mittelstand kann das nicht. Der hat ja gerade das Problem, dass ihm die Kosten um die Ohren fliegen und viele Betriebe bauen gerade Arbeitsplätze ab. Selbst die öffentliche Hand, die Länder, die Kommunen sagen, wir können das nicht für unsere Leute. Und auch die sozialen Arbeitgeber, also für im Pflegebereich, im Krankenhausbereich, sagen, wir können das nicht.
So, okay.
Und erklären Sie, dass es eine Scheißidee ist, ohne zu sagen, dass es eine Scheißidee ist.
Aber sie äußert sich ja schon sehr negativ. Genauso wie Boris Rhein sich negativ äußert, so wie Jens Spahn sich negativ äußert. Das heißt also, alle beteiligten Parteien, jetzt kann man sagen, das eine ist Landespolitik, das andere ist Bundespolitik, aber unterm Strich habe ich das Gefühl...
Das letzte ist Manuela Schwesig.
So richtig gut fand es eigentlich keiner im Nachhinein schon gar nicht.
Doch, ich kann dir sagen, wer es gut gefunden hätte.
Lars Klingbeil.
Nee, die Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer hätten sehr gut gefunden, wenn eine Entlastung gekommen wäre.
Und ich glaube, es hätten noch nicht mal die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gut gefunden, weil viele es nicht gekriegt hätten. Und das wurde auch in der Debatte gesagt, das halte ich für richtig. In dem Moment, wo das nicht alle bekommen, sondern wo nur in gut laufenden Betrieben das gezahlt werden kann oder nur vereinzelt das ausgezahlt wird, führt das doch weiterhin zu Unmut. Ja, weil natürlich... Klar, hätte jeder gerne eine Entlastung. Das heißt, die Idee wäre doch gewesen, wie können wir alle entlasten?
Ja, aber Sie haben ja auch diese Idee immer weiter. Also dann lief mir irgendwann im Fernsehen auch mal einer über die Spur, der sagte, ja, also die müssten ja auch nicht die 1.000 auf einmal, sondern könnten ja 10 Monate lang immer 100 Euro. Also
Herr Lindemann hat doch erzählt, wir machen das bis 27, Ende 27
genau,
oder was.
Dann haben sie so eine Art Rat, haben sie versucht, so eine Art Prämien-Klarna-System daraus zu machen mit zinsfreien Rat.
Das ist wirklich ich. Aber mal ganz ehrlich, wenn du den ganzen Vorgang anguckst, Willi, es ist.
Die kriegen nicht mal 1.000 Euro Entlastung auf die Spur, ohne dass es nationale Massenkarambolage gibt.
Ich musste dir wirklich, wie viele Autos da jetzt ineinander gerauscht sind, man kann es gar nicht beschreiben.
Wenn wir die hätten exportieren können, da wäre es BIP aber hochgeschossen.
Ja. Und ich möchte jetzt gerne diese Strecke schließen.
Ja, ich auch.
Mit einem Zitat von Manuela Schwesig, dem ich nichts, wirklich ganz unironisch, nichts hinzuzufügen habe.
Und die berechtigte Frage von Ihnen ist, warum ist es überhaupt so weit gekommen? Weil man mit den Betroffenen nicht gesprochen hat.
Also man hat mit den Betroffenen nicht geredet, mit den Unternehmen nicht geredet und ganz offensichtlich eben auch nicht mit den Länderkollegen, die das ja auch noch durch den Bundesrat schicken mussten. Ist das unprofessionell?
Das ist unprofessionell und das ist ein Beispiel dafür, wie es nicht mehr weiterlaufen kann in Deutschland.
Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall 1.000 Euro an Verstand weniger wert. Das hat mir 1.000 Euro meiner Lebenszeit geklaut, aber schön, dass wir darüber gesprochen haben.
Belastungsprämie war es.
Es war eine sensationelle Strecke. Ich bin froh, dass wir das hier aufgearbeitet haben für unsere Hörer. Wenn ihr uns Feedback schicken wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Und zwar unter hallo@grundlosgutelaune.de. Wir freuen uns immer, wenn wir was von euch hören. Ihr könnt unseren Podcast gerne auch liken, kommentieren, irgendwelche Glocken anbimmeln, ich weiß nicht, wie das alles geht. Also auf jeden Fall, je mehr Menschen diesen Podcast hören können, desto schöner.
Und wenn ihr uns eine Sprachnachricht schicken wollt, so eine Art Anrufbeantworter besprechen wollt, könnt ihr das tun auf einem Dienst, der Speakpipe heißt. Da findet ihr den Link auch auf www.grundlosgutelaune.de. Da ist geballt alles, was diesen Podcast angeht. Tickets für Live-Termine, Sprachnachrichten schicken, alles. Findet ihr alles auf grundlosgutelaune.de.
Und natürlich auch unser Abo bei Steady, was ihr freiwillig abschließen könnt. Darüber freuen wir uns auch. Auch das gibt's auf www.grundlosgutelaune.de.
Haben wir unsere Webseite schon mal genannt heute?
Nee.
www.grundlosgutelaune.de, dürfen wir nicht vergessen zu sagen.
Nicht zu verwechseln mit www.grundlosgutelaune.de. Die beiden muss man auseinanderhalten.
Hast du noch einen Rausschmeißer für uns, ja. Philipp?
www.grundlosgutelaune.de. Nee, ich habe noch einen Rausschmeißer. Ich war vor kurzem mal wieder zu lange im Internet. Und oh ja, und kennst du Dumps?
Nein.
Ja, weil es gibt ja den Deep State.
Ja.
Und ich bin ja nur noch auf seriösen Seiten bei Telegram unterwegs. Und mir war ja schon lange klar, dass man den Medien, den klassischen Medien wie öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Spiegel, FAZ, Süddeutsche, Weltwoche, da kann man allem nicht mehr vertrauen, sondern ich habe gemerkt, meine neue, sagen wir mal, Nachrichtenquelle des Vertrauens sind anonyme TikToker. Ja, und ich habe mal einen Beleg mitgebracht, also was die rausfinden, ist sensationell.
Schau doch, der Berg öffnet sich. Laut anonym bleiben wollenden TikTokern handelt es sich hierbei um ein Dumps. Daraus fliegen Raumgleiter der streng geheimen humanen Raumfahrtsflotte des tiefen Staates.
Das war die 61. Ausgabe von Grundlos Gute Laune mit Tobias Mann und Philipp Simon. Eine Produktion von Flash Flow Recordings. Kleiner Karlauer zum Schluss. Der Verein Wandervögel hat sich getrennt. Die einen wollen nur noch wandern und die anderen...